Einmal Gottes Stimme hören. So richtig hören, so richtig akustisch hören. Man hat eine Frage an Gott und man hört eine Antwort aus dem Himmel. Habt ihr euch das schon mal gewünscht? Ich habe mir das schon mal gewünscht, schon ein paar Mal gewünscht. Und es gab schon öfter Situationen, wo ich dachte so, das wäre doch perfekt, wenn jetzt Gott einfach direkt sagen würde, Philipp, mach jetzt bitte das, geh hier den Weg lang oder triff die Entscheidung so und so. Ich glaube, die meisten von uns oder viele von uns kennen solche Situationen, wo wir denken, boah, wir würden so gerne die Stimme des Herrn hören. Was möchte Gott uns jetzt genau sagen? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Die Stimme des Herrn ist ein spannendes Thema in der Bibel und ich möchte heute mit uns einen Text betrachten, der die Stimme des Herrn thematisiert, aber vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, als wir das so erwarten. Denn wenn wir die Stimme des Herrn hören wollen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ging es mir oder geht es mir oft, dann habe ich das immer mit einer gewissen Erwartung verbunden. Ja, habe ich da eine gewisse Erwartung, Herr, ich will deine Stimme hören und ich brauche jetzt so eine Art persönliches Beratungsgespräch. Wie so ein Personal Trainer, der kommt zu dir und sagt, Philipp, du schaffst das schon, ne? Du bist das schon, geh voran und so weiter. So ein bisschen dieses Ermutigende. Ich möchte uns heute mitnehmen in einen Psalm von David, der die Stimme des Herrn thematisiert. Und das ist der Psalm 29. Der Psalm 29 ist ein Psalm von David und um diesen Psalm besser zu verstehen oder um generell erstmal überhaupt auch diesen Psalm so ein Stück weit zu fassen und auch seine ganze Erhabenheit und Macht zu fassen, müssten wir eigentlich alle Hebräisch können. Aber das können wir leider nicht, das kann ich auch nicht. Und wir müssten das eigentlich auch in so einer literarischen Form wiedergeben, wie dieser Psalm geschrieben worden ist. Und dann hätten wir vielleicht so die Möglichkeit, dieses ganze Leben, diese ganze Energie dahinter auch wirklich ganz zu greifen. Aber wir leben heute mit der deutschen Übersetzung. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, wir werden trotzdem, und ich hoffe und mein Gebet ist, dass wir trotzdem erbaut werden. Nichtsdestotrotz sollten wir uns Gedanken darüber machen, wer war eigentlich David? David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein König in Israel und vielleicht bist du heute das erste Mal im Gottesdienst. Vielleicht hast du noch nie so viel von David gehört. Er war nicht immer ein König, er war auch ein Hirte. Also seine Laufbahn hat eigentlich als ein Hirte angefangen. Der jüngste Sohn in einer großen Familie, viele große, starke Brüder. Und er als Hirte aufgewachsen, fing bereits als Hirte an, Musik zu machen, Lieder zu schreiben und Gott zu loben aus tiefstem Herzen. Hat dann eine schwere Vergangenheit gehabt oder eine schwere Zeit gehabt in Verfolgung, nachdem er bei Saul am Königshof gedient hat, dieser ihn aber töten wollte, denn David wurde von Samuel zum König gesalbt und er war der Gesalbte, der König werden sollte, weil Gott das Thema Königtum mit Saul beendet hatte. Und David schreibt diesen Psalm, wir wissen nicht genau wann, aber es gibt einige Hinweise in diesem Psalm, die vermuten lassen, dass er wahrscheinlich schon König war, aber auf jeden Fall, dass er das Umfeld eines Königs kannte. Und das bringt uns zur nächsten Frage, in welcher Zeit spielt dieser Psalm generell? Nun, ich habe gerade schon gesagt, wir können nicht so genau sagen, wann dieser Psalm verfasst worden ist oder zumindest habe ich jetzt keine genaue Zahl dazu gefunden. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz so relevant, jetzt die Jahreszahl und den Tag und war es mittags oder morgens herauszufinden. Wichtiger ist, dass wir so ein bisschen die Epoche verstehen. David lebte in einer Zeit, in der die Menschen um ihn herum ja, das Resultat von Mischvölkern waren. Wir haben in der Gemeinde jetzt die Richterzeit so ein Stück weit durchgearbeitet und festgestellt, dass in der Richterzeit genau das passiert ist, was Gott eigentlich nicht wollte. Die Israeliten haben sich immer wieder mit den kanaanitischen Stämmen verbunden, haben ihre Kult, ihre Religion teilweise ganz, teilweise mit übernommen. Und es gab in diesem Land, in Israel, in der Zeit ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wir sind so ungefähr 1000 vor Christus, allerbeste Eisenzeit. Man hat gerade technologisch einige Entwicklungen vorantreiben können. Die Philister waren in das Land eingefallen, die Seevölker. Die haben wieder ihre eigene Kultur mitgebracht, haben auch nochmal einen anderen Gott mitgebracht. Und das war der Gott Dagon. Der Dagon, das war so ein Gott, der oft mit einem Fischkopf dargestellt wurde. Und er war in gewissermaßen der Gott des Meeres, der Gott der Wasser. Die Kanaaniter allerdings, die hatten andere Götter, die hatten zum Beispiel den Baal. Das war so der Herr der Blitze, er wurde oft mit einem Blitz in der Hand dargestellt. Und die Aschera, das war eine Göttin der Fruchtbarkeit, oft so mit Holzstählen und so weiter dargestellt, die dafür sorgen sollte, so zumindest im kultischen Götzendienst oder im Götzengedanke der Kulturen, die dafür sorgen sollte, dass das Leben gedeiht, das Leben wächst, ja, dass Tiere Junge bringen, dass die Felder Ertrag bringen und so weiter und so fort. Geografisch befinden wir uns in Israel, also in der Region des heutigen Israels und auch im Umland. Ja, also das heißt, sowohl die Region von Israel selber, das jüdische Bergland mit den relativ kurz gewachsenen Eichenwäldern hier und da mit felsigem Gebiet, dann weiter oben das Libanongebirge, eine große Gebirgskette mit großen Zedern, aber auch weiter unten die Wüste. Die Wüste Negev und auch die Wüste Kadesh, eine Wüstenregion. Und alles wird auf der linken Seite, also quasi sozusagen im Westen, vom Mittelmeer angegrenzt, das große, riesige Wasser. Und in dieser Zeit, in dieser Umgebung, in diesem kulturellen und historischen Kontext schreibt David jetzt diesen Psalm. Und dieser Psalm ist in einigen Hinsichten ganz besonders. Es gibt so ein paar Sachen, die diesen Psalm einzigartig machen. Und eine Sache, die diesen Psalm absolut einzigartig macht, und die werden wir gleich auch beim Lesen eher schon sehr schnell merken, und Kinder, vielleicht kennt ihr das, also vor allem die Älteren, habt ihr Lehrer, die so gewisse Ticks haben? Kennt ihr das? Ich habe mal einen Physiklehrer gehabt, ganz lieber, ich bin sehr begeistert gewesen von dem Physiklehrer, und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das war, aber das war immer so eine Aussage, eine Formulierung, die hat er immer wieder verwendet, und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, dass irgendeiner der Schüler sagte, Mensch, du musst mal darauf achten, das sagt er die ganze Zeit. Oh, ich war im Nachhinein total sauer auf diesen Klassenkamerad, weil ab dann fiel es mir echt schwer, mich zu konzentrieren. Ne? Da kam immer wieder dieses eine, ich weiß nicht, es war so eine Formulierung oder ein Wort, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ihr kennt das, ja? Wenn so ein Wort immer wieder und immer wieder vorkommt, dann hat das so ein bisschen so einen tiefen Lerneffekt. Und der Psalm 29, wenn wir ihn mal als großen Kasten uns einfach so vorstellen, ganz abstrakt bildlich, da gibt es ein Wort, das immer wieder und immer wieder vorkommt, und das ist das Wort Herr. In Großbuchstaben, in eurer Bibel wahrscheinlich in Großbuchstaben, und das steht für den hebräischen Namen Yahweh. Und es kommt so oft vor wie in keinem anderen Kapitel der Bibel, weder relativ noch absolut. 18 Mal in 11 Versen, im Hebräischen ist alles, ja, die können das mit weniger Worten das Gleiche sagen, da hat dieser Psalm 89 Worte und 18 Worte sind Yahweh. Das heißt, jedes fünfte Wort ist Yahweh. Ich sage einen Satz Yahweh. Noch einen Satz und Yahweh. Und die ganze Zeit Yahweh, Yahweh. Es kommt die ganze Zeit Herr in diesem Psalm vor. Dieser Psalm ist voll von dem Herrn. Das ist eine erste Erkenntnis, die wir jetzt schon mal mitnehmen können und die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen. Aber selbst wenn ihr sie vergesst, ihr werdet es merken. Wenn wir den Psalm gleich durchlesen, werden wir das merken. Und die andere Sache betrifft direkt unser Thema. Das ist die Stimme. Die Stimme des Herrn, streng genommen, 7-mal. Und die 7 hat in der Bibel eine gewisse Bedeutung, beziehungsweise auch darüber hinaus kennen wir die 7 als eine Zahl der Vollkommenheit. Wir haben bis heute 7 Wochentage, der 7-armige Leuchter. Es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel, wo die 7 oder auch die 70 immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Und auch hier sehen wir, der Herr spricht in 7 Stimmen oder mit 7 Aussprüchen, die wir uns gleich näher anschauen. Das kommt hier 7-mal vor. Das sind schon mal so 2 Sachen, die wir schon mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt den Psalm etwas genauer anschauen. Und ich habe uns 4 Fragen mitgebracht, um diesen Psalm ein Stück weit durchzugehen. Und diese 4 Fragen bilden auch so ein bisschen die Struktur des Psalms ab. Und zwar die erste Frage, mit der ich gleich starten möchte, ist, wie startet eine Begegnung mit dem Herrn? Wir wollen uns dann anschauen, wie hören wir die Stimme des Herrn? Wen sehen wir in dem Herrn? Und zu guter Letzt, was erhält das Volk des Herrn? Diese 4 Fragen wollen wir Step by Step so ein bisschen durcharbeiten. Und wir starten mit der ersten. Wie startet eine Begegnung mit dem Herrn? Ich habe uns hier die Elberfelder Übersetzung mitgebracht. Ihr werdet hier und da kleine Differenzen erkennen, wenn ihr eine andere Übersetzung habt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und wir möchten uns einmal die ersten zwei Verse dieses Psalms etwas genauer anschauen und steigen ein in dieses Lied von David. Und er beginnt mit diesen Worten. Gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Was sagt David hier. Das Erste, was hier auffällt und was wir hier sehen können, ist, dass David mit so einer Art Gottesdienstliturgie anfängt. Eine Gottesdienstliturgie ist quasi eine Art Ablauf in einem Gottesdienst. Wir organisieren das heute bei Church Tools, das hat David natürlich nicht so gemacht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen hier, David beschreibt eine Art, eine Form von Gottesdienst, aber die ist ungewöhnlich. Also irgendwas hier ist nicht so normal, wie man das vielleicht sonst kennt. Und er beginnt mit diesen Worten. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das klappt. Wow, super. Wir probieren heute ein neues Format. Gebt, gebt, gebt und betet. Das sind alles Aufforderungen. Womit David hier anfängt, ist Aufforderungen. Gebt, gebt, betet an. Er startet diesen Psalm also mit einer Reihe von Aufforderungen. Aber an wen eigentlich? Denn gesungen haben diesen Psalm ja Israeliten, Hebräer. Diener im Tempel vielleicht, auch einfach so Menschen, die diesen Psalm gesungen haben. An wen ist diese Aufforderung gerichtet? Und wir sehen hier, gebt dem Herrn Ehre oder gebt dem Herrn ihr Söhne der Starken. In eurer Übersetzung könnte vielleicht auch stehen, ihr Himmlischen. Manche sind so weit gegangen, das mit Engelsscharen oder dergleichen zu übersetzen. Aber was auf jeden Fall feststeht, David, der ist hier nicht so wirklich in dieser, ich würde mal sagen, nicht so ganz in dieser natürlichen Welt unterwegs, scheint es, sondern es scheint so, als ob er mit diesem Psalm jemanden ansprechen möchte, der ein Stück weit über dem natürlichen menschlichen Dasein steht. Nicht in der Wichtigkeit oder in der Priorität, sondern eher in der Dimension. Und er richtet sein Wort so scheinbar an diese himmlischen oder diese Wesen, die gewissermaßen überirdisch sind. Jetzt erinnern wir uns noch mal kurz an die Situation, in der David steht und an seinen Kontext, in dem er lebt. Er lebt in einem Kontext, der geprägt ist davon, dass die Menschen eigentlich in allem, was sie umgeben hat, immer irgendetwas Übernatürliches gesehen haben. Sie haben einen Baum gesehen und sie dachten vielleicht, also wenn das keine gläubigen Menschen waren, die den Gott angebetet haben, den Gott der Bibel, dann haben sie vielleicht an einen Fruchtbarkeitsgott gedacht oder an einen Baal, wenn sie irgendwie einen Blitz gesehen oder gehört haben oder an einen Dagon, wenn sie auf dem Meer waren. Sie haben immer an irgendein himmlisches Wesen gedacht. Und David sagt jetzt, gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken, ihr Himmelswesen, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Und es ist ganz interessant, wenn David hier sagt, ihr Himmlischen betet den Herrn an, wie viel mehr sollten das dann die Irdischen tun? David fängt hier gar nicht erst an mit irgendwelchen sozialen Strukturen zu handwerken, ja, ihr Könige, ein bisschen weniger vielleicht anbeten, ihr seid ja auch groß und so, ihr Diener, oh, ihr müsst ganz viel anbeten. Nein, er sagt, die Himmlischen, betet an, gebt Herrlichkeit, gebt Ehre. Und wem? Dem Herrn, Herrlichkeit und Stärke. Wenn schon die Himmelswesen, also alles Überirdische, alles, was ich selbst vielleicht als Gott nennen will oder ein Gott sein möchte, auch wenn es keiner ist, wenn selbst das den Herrn ehren soll, dann gibt es keinen Menschen und keine Macht auf dieser Welt, die sich dort rausnehmen könnte und sagen könnte, für mich gilt das nicht. Das Interessante ist, David startet mit diesen Aussagen direkt mit, oder er erinnert mit diesen Aussagen direkt an den Empfang in einem Königssaal. Der Empfang in einem Königssaal verlief meistens nicht so, dass jemand reinkam, ja, so ganz locker und entspannt und dann irgendwo seinen Spickzettel gezogen hat und gesagt, ja, lieber König, ich habe hier eine Checkliste mitgebracht, also die Laternen in Bethlehem, die leuchten nicht, ich habe hier noch ein paar Probleme, das würde ich dir jetzt einmal gerne alles geben und dann geht er wieder raus. In der Regel, wenn man einen Königssaal betritt, dann hat man zuerst Ehrerbietung zu geben, dann hat man zuerst Ehre zu geben, dann hat man zuerst zu erkennen, wer da vor einem steht. Und das bringt David hier in diesen ersten Versen des Psalms mächtig zum Ausdruck. Aber er bleibt dort nicht stehen, er geht weiter. Löschen mal alle Markierungen und gehen auch selber weiter. Und er steigt ein in die Stimme des Herrn. Und hier ist so jetzt so ein Punkt gekommen, wo ich so bei der Vorbereitung dachte, leider hatte ich nicht mehr die Zeit dafür. Eigentlich wäre jetzt der Moment gekommen, um so über Tontechnik einen epischen Donner einzublenden. Das hast du ein bisschen nachvollziehen können. Aber das lassen wir heute weg. Und wir versuchen uns so gut wie möglich, ich habe noch ein bisschen was dafür mitgebracht, wir versuchen uns so gut wie möglich in diese Situation hineinzuversetzen, die wir hier jetzt gemalt bekommen oder die David uns jetzt hier in lyrischer Form skizziert. Und wir lesen einmal diese Worte. Wie hören wir die Stimme des Herrn? Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist majestätisch. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Wildochsen. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesch. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und entblößt die Wälder. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Das ist ein mächtiger Text. Und ich persönlich muss sagen, das sind so die Momente, wo ich mir echt wünschen würde, einfach mal so nachempfinden zu können, wie hat ein David das geschrieben? Wie haben die Israeliten das zusammen gesungen? Und was ist ihnen dabei alles durch den Sinn gegangen? Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, habe ich uns mal einen imaginären Wetterbericht mitgebracht. Ihr alle kennt das, ja? Ihr macht vielleicht den Wetterbericht an, ihr seht die Landschaft des idyllischen Lipperlands vor euch und immer Sonnenschein und ein bisschen Regen, meistens ein bisschen mehr. Aber wir steigen mal in einen imaginären Wetterbericht des damaligen Israels ein und schauen mal, was beschreibt David hier eigentlich? Und wir haben gerade gelesen, er spricht zuerst über das Unwetter und über die Herrschaft über die Meere. Er sagt, die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Wir werden gleich feststellen, dass David Punkt für Punkt eine Gottheit nach der anderen aufs Korn nimmt. Und die erste ist der Dagon. Ihr Philister, ihr denkt, Dagon ist der Herr über das Wasser? Nein, Gott ist der Herr. Der Herr ist der Herr über das Wasser. Wenn seine Stimme erschallt, dann donnert es. Und es ist jetzt hier wichtig zu berücksichtigen, David möchte uns jetzt hier nicht einen Exkurs in Physik oder Geologie oder Biologie geben und uns erklären, wie das jetzt physikalisch funktioniert. Wir leben heute 3000 Jahre später, vieles ist passiert, man hat mittlerweile erforschen können, okay, wie entstehen Blitze physikalisch. Aber David möchte hier keine Physikstunde geben. David zeigt, wer hier die Macht hat. Und lieber Zuhörer, in der Bibel werden uns einige Situationen geschildert, wo Gott auf unnatürliche Art und Weise in die Geschöpfung, die er geschaffen hat, eingreift. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Situation von Elia, keine Wolke weit und breit, aber eine Feuersbrunst vom Himmel vernichtet das Opfer, das Elia gebracht hat. Oder das unvorhergesehene Erdbeben und die plötzliche Sonnenfinsternis bei der Kreuzigung Christi. Und so gibt es noch einige Beispiele in der Bibel, wo Gott in das Geschehen der Natur eingreift. Aber wir sehen hier, dass David jetzt dieses Bild des Blitzes und des Unwetters gebraucht. Über den Wassern, für die meisten Israeliten war klar, das ist das große Mittelmeer gemeint. Aber es geht weiter, nachdem er sagt, dass die Stimme des Herrn gewaltig ist, dass sie majestätisch ist, fängt er an, darüber zu sprechen, dass die Stimme des Herrn Zedern zerbricht. Zedern sind nadelbaumartige Bäume, die im Libanongebirge wachsen bis heute. Und es sind mächtige Bäume. Es sind wirklich mächtige Bäume. Eine Zeder kann einen gewaltigen Umfang erreichen. Und die Zedern werden in der Bibel immer als ein Bild für Stärke gebraucht, ein Bild für Stabilität und ein Bild für gute Baukunst und Ingenieursleistung. Wenn man Zedern eingesetzt hat, dann hat man damit keine kleine Hütte gebaut, sondern damit hat man einen Tempel gebaut, damit hat man einen Palast gebaut, damit hat man ein Gebäude gebaut, das repräsentative Wirkung hatte. Ja, mit dem man allen Menschen zeigen wollte, ich bin der Chef, ich habe Zedern in meinem Gebäude. Ja? Große Bäume, dicke Stämme. Wir haben hier auch einen Sägewerkbetreiber, den lieben Julian bei uns in der Gemeinde. Der kann euch ganz genau erklären, wie viel Geschichte der durchsägt, wenn er einmal seine Säge anschmeißt. Da passiert eine ganze Menge. Und es ist viel Sprit, viel Kilowattstunden notwendig, damit man sowas hinbekommt. Und David sagt hier, der Herr zerbricht Zedern. Der Herr zerbricht sie. Das ist eine Macht, der nichts im Wege steht. Eine Macht, die selbst das zerbricht, was wir für fest und unwankbar halten. Und wir denken vielleicht, Mensch, eine Zeder, da kann doch nichts passieren. Doch, für Gott ist A, nichts unmöglich. Und die Zeder ist auch nicht, oder Gott ist auch nicht darauf angewiesen, die Zeder erst um Erlaubnis zu fragen. Er kann sie brechen. Das Ganze geht weiter und er spricht hier über den Libanon und er gebraucht auch einen phönizischen Begriff. Er sagt hier, der Herr macht die Zedern des Libanon hüpfen wie ein Kalb und den Libanon und Sirion, also die Gebirgskette selber, wie einen jungen Wildochsen. Sirion ist das phönizische Wort für den Hermon, den Berg im Norden Israels. Und es ist spannend, dass David diesen phönizischen oder diesen sidonischen Begriff verwendet, weil damit soll klar werden, also das hier darf jeder verstehen. Das ist eine Botschaft, die ist nicht nur für die Hebräer. Das darf auch ein Phönizier verstehen. Und er sagt, er macht, dass diese Berge hüpfen wie ein Kalb, wie ein Wildochse. Ein Wildochse kann oder ein Kalb generell kann so fast die doppelte, also fast um die Höhe seiner eigenen Körpergröße hochspringen. Und wenn wir das jetzt mal so auf einen Berg übertragen, dann ist uns natürlich ganz schnell klar, also die Alpen nochmal mal zwei und dann im Aufwärtstrakt, da bewegt sich ganz viel Masse. Das ist natürlich ein Bild, aber ein Bild voller Macht, was da passiert. Und wir alle kennen diese furchtbaren und schrecklichen Bilder, wenn Erdbeben passieren und jetzt vor kurzer Zeit ist wieder eins in Venezuela passiert, was viele Menschen Leben gekostet hat und was Menschen auch von ihrer Heimat entwurzelt hat, von ihrem Zuhause weggerissen hat, was das für eine Macht ist, wenn die Erde bebt. Da bleibt nichts stehen, was wir für festgehalten haben. Da bleibt nichts stehen, wo wir dachten, das wird niemals wanken. Die Stimme des Herrn bewegt die Erde. Und die Stimme des Herrn geht noch weiter. Sie sprüht Feuerflammen aus. Hier sehen wir wieder diese Blitze. Und der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Er erschüttert die Wüste. Auch hier wieder die Bewegung der Erde und wieder dieses Feuer vom Himmel. Zwei Götter der damaligen Zeit sind jetzt schon, hops genommen kann man so nicht sagen, aber gewissermaßen in den Schatten gestellt. Und David macht klar, nein, nicht Baal ist der Herrscher. Nicht Dagon ist der Herrscher, sondern der Herr. Aber es geht noch weiter und er sagt, Achtung, Wildwarnung. Die Hirschkühe, die gebären frühzeitig. Normalerweise im Herbst, im Frühling, März um den Dreh, kommen so die Hirschkuhkälber zur Welt. Aber es geht weiter, die Stimme des Herrn, sagt David, macht die Hirschkühe kreisen und entblößt die Wälder. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Lieber Zuhörer, manchmal sagen wir, Herr, ich möchte deine Stimme hören, aber übertragen auf so eine Wetterschau wollen wir eigentlich nur so eine 22 Grad Sonnenscheinansage, leichte Brise im Schatten und nachts ein bisschen Regen. Und David sagt, die Stimme des Herrn ist gewaltig. Er ist der Herr aller Herren. Er ist derjenige, der die Herrschaft in seiner Hand hält. Er ist derjenige, der uns keine Rechenschaft darüber schuldig ist, was er wann wie tut. Und alles, was hier passiert ist oder was hier David in diesem Lied schildert, das waren alles Dinge, die für die Israeliten und die für alle Menschen in der Region sehr greifbar waren. Ja, sie konnten das Meer sehen, sie konnten auf einen Berg gehen, sie konnten die Hirschkühe sehen, sie konnten die Wüste beobachten, das konnten sie alles sehen. David spricht nicht über die Sonne, den Mond und die Sterne, die erhaben, mächtig und unendlich sind, aber die weit weg sind. Er spricht über das, was ganz nah ist und er sagt, dort ganz nah wirkt Gott. Ganz nah, direkt in unserer Umgebung wirkt der Herr. Und wenn er seine Stimme erhebt, wenn er etwas sagt, dann bewegt sich etwas. Das ist nicht wertlos oder einfach nur so ein Gerede. Das ist auch nicht ein toter Götze, dem man einen Mund in die Holzstähle schnitzt und ein Wort erwartet, da kommt aber nichts. Nein, es ist der lebendige Herr. Und ich habe mich gefragt, hören wir nur mit einer festen Erwartung auf die Stimme des Herrn oder erkennen wir, dass der Herr in seinem Wirken oder dass der Herr uns in seinem Wirken keine Rechenschaft schuldig ist, dass er der Erhabene ist, der Ewige. Wir sollten nicht zu vorschnell mit so Alternativerklärungen sein, das ist der zweite Gedanke, den wir hier raus entziehen können, denn für die Leute war immer sofort klar, ein Blitz, oh, das war Baal. Und David sagt, ganz so einfach ist das nicht. Die Stimme des Herrn dürfen wir nie vergessen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass jeder Blitz und jeder Donner die physikalische, wirkliche Stimme Gottes ist. Wir wissen, dass es gibt auch Naturgesetze, die Gott erschaffen hat, die dazu führen, dass sowas passieren kann. Aber der Herr ist der Mächtige. Der Herr ist der Herrscher. Wir kommen weiter. So, das müssen wir nochmal überspringen. Und wir fragen uns jetzt, wie sehen wir denn jetzt den Herrn? dieser Psalm hat sich bis jetzt schon aufgebaut und man kommt jetzt an diesen Punkt, wo eigentlich der Höhepunkt erreicht ist, wenn es um die Perspektive des Herrn geht. Und den schildert David wie folgt und er sagt, der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr thront. Nicht Baal, nicht irgendwer anders, nicht irgendwelche Sorgen oder Probleme, nein, der Herr. Und er thront nicht über irgendwas, er thront über die Wasserflut. Und somit schließt sich der Kreis wieder. Wir sind in unserem Wetterbericht sozusagen wieder im Mittelmeer angekommen. Aber er thront auch nicht nur für kurze Zeit, sondern er thront als König in Ewigkeit. Und wisst ihr, lieber Zuhörer, das hat mich an eine Situation aus dem Neuen Testament erinnert, wo wir noch einen anderen, oder nein, wir sehen keinen anderen König, sondern wir sehen den König in menschlicher Gestalt, wie er über den Wassern thront. In einem kleinen Fischerboot. Ich lese uns mal eine Stelle. Es erhebt sich ein heftiger Sturm. Die Jünger Jesu waren auf dem See Genezareth unterwegs. Die Wasser bewegten sich wild. Die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Und er, die Rede ist von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, war im hinteren Teil und schlief auf dem Kopfkissen. Eigentlich ist das schon der erste, ein erstes Indiz für die Gottheit Jesu, weil Jesus hier schläft. Er hat die Ruhe vollkommen in sich. Und sie, die Jünger, wecken ihn auf, rütteln ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und er wachte auf, schalt den Wind, sein altes deutsches Wort, man könnte auch sagen, er schimpfte mit dem Wind. Er schimpfte mit dem Wind. Und sprach zu dem See, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es trat eine große Stille ein. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser? Boah, das ist ein Gänsehautmoment in der Bibel. Jesus wacht auf, das ganze Boot wie eine Nussschale am Wackeln und er schimpft mit dem Wasser, so wie ich mit meinen Jungs schimpfe. Ihr sollt euch nicht streiten. Und er sagt, mehr, verstumme. Und das Wasser hört auf, sich zu bewegen und es steht. Der Herr thront auf der Wasserflut, er ist der König in Ewigkeit und er regiert in Herrlichkeit und Macht. Und das ist nicht eine Pseudo-Herrschaft, das ist eine reale Herrschaft. Und was passiert bei den Jüngern? Was passiert bei uns vielleicht auch, wenn wir so einen Psalm lesen und wenn wir uns fragen, wie um alles in der Welt soll man sowas jetzt in sein Leben reinbringen? Was sollen wir damit machen, wenn wir hören, die Stimme des Herrn ist erhaben, sie bewegt sich, sie bewegt die Erde, sie bringt zum Leuchten, sie bringt zum Wackeln. Das ist mächtig, das ist majestätisch. Ich glaube, das darf uns gewissermaßen mit Furcht erfüllen, mindestens mit Ehrfurcht. Wie Jesaja erfüllt war, als er in einer Vision vor den Thron Gottes geführt wird und alles ruft, Herrlichkeit, und die Erde bebte. Das war kein Kumpelgott. Das war der erhabene König aller Könige. Und man könnte eigentlich jetzt schon ein Amen sagen und sagen, boah, wir haben alles über Gott gelernt. Wahnsinnig groß. Also nicht wahnsinnig im Negativen, aber erhaben. Unendlich erhaben. Mächtig. Aber geht es noch weiter? Und das ist der letzte Punkt. Und ich finde es interessant, dass David, der weiß ganz genau, ein König hat auch ein Volk. Und von diesem Volk spricht er jetzt. Und das ist etwas so unbeschreiblich Schönes in diesem Psalm. Es ist mehr als ein Lichtblick. Es ist quasi der zweite Höhepunkt, nachdem der Höhepunkt vom Herrn eigentlich schon gekommen ist. Der Herr ist der König, er ist der thront. Man könnte sagen, Amen, da gibt es nichts mehr. Aber jetzt gibt es noch einen Vers. Es gibt noch eine Aussage. Und David wendet sich an das Volk. Und er sagt, der Herr wird Stärke geben seinem Volk. Und der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Was für eine gewaltige Aussage. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, manchmal tendieren wir dazu, die Herrlichkeit, die Erhabenheit, die Tatsache, dass unser Herr der König ist, die überspringen wir ein bisschen Und dann kommen wir sofort zu dem Segen und sagen, oh, Jesus, der segnet mich, er gibt mir Frieden, er gibt uns die Kraft durch seinen Geist. Und genau das passiert hier. Er wird Stärke geben seinem Volk. Im Neuen Testament wird enorm deutlich, dass damit das Wirken, auch das Wirken des Geistes gemeint ist, der in uns wirkt. Und das ist der gleiche Geist, der in Christus wirkte, der ihn auferweckte, den Gott uns gibt. Und Petrus sagt, die ihr an Christus glaubt, ihr seid ein Volk Gottes. Aber wir dürfen den Teil davor nicht überspringen, Geschwister. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott der Erhabene ist, dass er der König ist, der Herrscher, dem alle Macht gehört, im Himmel und auf Erden. Und er ist nicht uns Rechenschaft schuldig darüber, wie seine Stimme zu hören ist und wie sie sich anfühlen muss. Er ist der erhabene Herr. Aber wenn du zu seinem Volk gehörst und als das Volk Gottes dürfen wir sagen, ja, wir werden gesegnet mit Frieden, wenn wir bei diesem Herrn sind. Verstehen wir jedes Ereignis, das wir sehen? Wisst ihr, oder jedes Ereignis, das uns begegnet, auch wenn es vielleicht leidvolle Ereignisse sind, wenn es vielleicht harte Ereignisse sind? David gebraucht ja diese Bilder, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das ja nicht nur Bilder waren, sondern Unwetter waren und sind bis heute real wahrgenommene Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben, die wir auch nicht beherrschen können. Auch Erdbeben waren in der Gegend und sind in der Gegend nicht unnormal oder gar nicht untypisch, denn dort treffen zwei Erdplatten aufeinander und es ist häufig so, dass es starke Erdbeben gibt. Aber wisst ihr was? Und das sagt uns hier der Psalm. Die Menschen, die zu dem Volk Gottes gehören, die dürfen darauf mit einer anderen Perspektive schauen. Die dürfen einen anderen Blickwinkel einnehmen und die können sagen, so wie Paulus das im Römerbrief schreibt, denen, die Gott lieben, die wissen, dass ihnen alles zum Guten dient. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Das können wir aber nur sagen, wenn wir Christus haben. Das können wir nur sagen, wenn der Fürst des Friedens auch dein Fürst ist, auch dein König. Und es ist so ein bisschen diese Mischung aus beidem. Wir laufen in die Arme des liebenden Königs, der aber gleichzeitig so mächtig ist, dass wir eigentlich Furcht vor ihm haben. Und wir haben uns mit einigen Brüdern darüber ausgetauscht und ein Bruder, der sagt den ganz interessanten Gedanken, ich fand es total interessant, dass diese Begriffe Furcht und Angst, es gibt ja viele unterschiedliche Ansätze, das zu erklären und das auch zu unterscheiden, aber ich fand das wirklich spannend, weil Angst ist immer mit etwas verbunden, zu dem ich keine gute Beziehung habe. Ich habe Angst vor etwas, das ich nicht genau kenne. Furcht ist im Grunde auch eine Form von Angst, aber Furcht habe ich vor etwas, das ich kenne. Und das Wort Gottes lädt uns ein, Gott kennenzulernen. Gott selbst hat sich auf die Welt begeben. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus, um uns kennenzulernen, damit wir ihm nah sein können. Der König aller Könige, der, unter dem sich jedes Knie beugen wird, wie Paulus das sagt im Philipperbrief, der Herr aller Herren, der Kyrios, über den es keinen Herrn mehr gibt. Er möchte unser Herr sein. Er möchte uns leiten und lenken. Und er ist der Erhabene. Und das verändert Blickwinkel. Ich möchte mit einem Zeugnis abschließen. Ich habe lange überlegt, soll ich das reinbringen oder nicht? Ich habe vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen von unserem lieben Bruder Alexander Steinbach, das ist der Missionsleiter von Two All Nations. Und ihr habt alle sicherlich von dem schweren Erdbeben gehört in Venezuela. Und der Alex, der schreibt eine Mail, einen Rundbrief, vielleicht hat der ein oder andere diesen Rundbrief auch erhalten und sagt, okay, wir haben dort jetzt eine große Not, da ist Schlimmes passiert, ups, ich sehe gerade, ihr kommt ja alle mit, das lassen wir mal lieber. Und schreibt eine Rundmail und in dieser Rundmail schildert er erstmal, dass durch dieses Erdbeben viel kaputt gegangen ist, das haben wir mitbekommen und es wurden auch Gemeinden getroffen. Auch unsere Geschwister haben dort ihr Zuhause verloren. Auch unsere Geschwister haben durch Ereignisse, die Fragen aufwerfen, ihre Liebsten verloren. Eine Frau aus der Gemeinde, mit der das Missionswerk gut kontaktiert ist, hat ihre Schwester und ihren Neffen verloren. Aber wisst ihr was? Sie steht Tag für Tag an der Hilfsstation, um Menschen zu helfen, die ihr Zuhause verloren haben, und um ihnen das Evangelium zu bringen, um ihnen die frohe Botschaft von dem Erlöser, von dem Friedefürst zu bringen, der jeden in seine Herrschaft einlädt. Und der sagt, komm zu mir, komm zu meinem Volk und ich möchte dir Frieden geben. Vielleicht werden wir nicht immer alles verstehen, mit Sicherheit sogar nicht. Aber wir dürfen Frieden haben und die Gewissheit und die Hoffnung darauf, wenn wir bei Christus sind und wenn wir diesen Herrn als unseren Herrn annehmen. Amen. Ich möchte uns einladen zu einem Gebet. Und vielleicht ist jemand von euch heute hier, der sagt, ich möchte diesen Herrn anbeten. Tut das. Lasst uns aufstehen und wir beten gemeinsam. Allmächtiger Herr, ewiger Gott, wir beten dich an und wir kommen vor dich und wir wollen demütig vor dich treten. Herr, dich ehren und dich preisen und mit allem, was wir haben, einstimmen und sagen, Herrlichkeit, Herrlichkeit, du bist der Erhabene, der Mächtige, der ewig seiende Gott. Du bist der König in Ewigkeit, der über den Wassern thront, der mit dem See schimpft und ihn stillt. Herr, du bist der König, der nicht nur weit weg ist. Nein, Herr, du bist ganz nah. Du bist uns in Christus ganz nah gekommen. Und wir wissen, Herr Jesus Christus, wenn wir dich anbeten, und das wollen wir aus tiefstem Herzen tun, dann beten wir den König der Könige an. Dann beten wir den an, der Herr über die aller Herren ist. Und Herr, wir verstehen nicht immer alles, was in unserem Leben passiert. Und Herr, wir wünschen uns natürlich nie einen Sturm oder ein Unwetter. Und am liebsten wollen wir deine Stimme immer in Ruhe hören. Und ich glaube, dass du das auch verstehst, Herr. Aber wir wurden heute wieder durch dein Wort erinnert, dass deine Stimme manchmal auch ein Sturm ist. Manchmal ist sie auch hart. Aber Herr, wir dürfen wissen und wir dürfen diese Hoffnung mitnehmen, dass wenn wir zu deinem Volk gehören, dann schenkst du uns Stärke und du schenkst uns Frieden in Christus Jesus. Dafür seist du gelobt, allmächtiger Gott. Verherrliche du dich, Herr. Amen.